Deutschlandfunk.
Christine, bist du Team? Rolle runter, kein kleiner Lichtstrahl darf reinkommen ins Schlafzimmer. Oder Team, weißer dünner Vorhang reicht.
Ich bin Team Rollo halb runter. So scheint mir das grelle Küchenlicht der Nachbarn nämlich nicht ins Gesicht. Und ich merke trotzdem, wenn es morgens langsam hell wird.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute drüber, wie Licht und Schlaf zusammenhängen. Und dabei geht es uns um das natürliche Sonnenlicht, wenn wir rausgehen und eben das durch unser Fenster reinkommt. Aber es geht auch um Lampen, um Smartphones, um alle anderen elektronischen Geräte. Und Christine, wie immer hast du Studien aus der Schlafforschung dazu dabei.
Genau. Wir werfen außerdem einen genauen Blick auf unsere innere Uhr, wie wir die durch Licht beeinflussen können, und wir klären, wie sehr das sogenannte blaue Licht unseren Schlaf wirklich beeinflusst.
Und in unserem Mythencheck sprechen wir drüber, ob Licht in der Nacht gesundheitsschädlich sein kann. Und damit heißt es Überschlafen, eurem wissenschaftlichen Podcast über Schlaf. Uns gibt es jede Woche neu, zum Beispiel in der Deutschlandfunk-App. Und wir freuen uns auch über ein Abo von euch. Und wir sind Dr. Christine Blume, Schlafforscherin an der Uni Basel und Schlaftherapeutin an den universitären psychiatrischen Kliniken in Basel. Habt ihr gerade schon gehört? Und ich bin Ilka Knigge, ich bin Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin. Christine, wir starten da, wo unser Körper Licht aufnimmt, also bei unseren Augen. Was genau passiert denn da, wenn wir mit Licht in Berührung kommen?
Das Licht fällt durch die Pupille auf unsere Netzhaut und regt dort die Sehzellen an. Da gibt es einerseits die Zapfen, die erlauben uns das Sehen von Farben, Bewegungen, kleinen Details. Und es gibt die Stäbchen, die aber für unseren Seheindruck so im Alltag keine große Rolle spielen. Sie erlauben uns aber zumindest so eine Orientierung im dunklen Raum, in der dunklen Umgebung, wenn wir zum Beispiel nachts aufstehen und den Weg zur Toilette finden müssen. Uns kommt so ein ganz bisschen Licht von der Straße in die Wohnung, dann helfen uns eben diese Stäbchen beim Sehen.
Ach, danke fürs Auffrischen. Das ist nochmal ein bisschen wie damals Biounterricht.
Genau.
Und lass uns über diese Zellen genauer sprechen. Die sind auch für unsere innere Uhr zuständig?
Sie sind nicht komplett unwichtig, aber es gibt noch eine dritte Kategorie von Zellen. Die kennt man noch gar nicht so lange. Erst seit Anfang der Nullerjahre, also seit ungefähr 25 Jahren. Und die sind ganz zentral für unsere innere Uhr. Die sind auch lichtempfindlich, aber anders als die Stäbchen und Zapfen sind sie nicht direkt beteiligt, wenn es um das Sehen an sich, also so um die Wahrnehmung der Umwelt, um das Entstehen eines Bildes geht. Sondern deren Job ist, aus dem Licht Informationen über die Tageszeit rauszuziehen und diese Info dann an die innere Uhr weiterzuleiten. Das heißt, die innere Uhr hat über die Augen und diese speziellen Zellen eine direkte Verbindung zur Außenwelt und kann so auch immer wieder checken, ob die innere Zeit im Körper noch die gleiche ist wie die Zeit außerhalb des Körpers. Ich finde das mega faszinierend.
Ja, jetzt heißen die anderen Zapfen und Stäbchen. Haben die denn auch so einen griffigen Namen?
Nee, leider nicht. Der Name ist relativ kompliziert. Die heißen nämlich intrinsisch photosensitive retinale Ganglienzellen. Wir kürzen das meistens auch ab, dann heißt es IPRGCs. Und wenn man das dann ganz oft sagt, dann kann man es auch irgendwann ganz schnell sagen. Aber ich würde mal sagen, das ist richtiges Nerdwissen.
Ja, auf jeden Fall. Aber dann haben wir das auch schon mal gelernt. Wir nehmen hier Nerdwissen ja ganz gerne mit. Also, wir können sagen, das Auge leitet ein Signal weiter an unser Gehirn und dort sitzt die innere Uhr. Lass uns über die mal kurz sprechen. Wie müssen wir uns die vorstellen?
Das sind zwei kleine Zellhaufen und keiner von denen ist größer als ein Reiskorn. Und in der Fachsprache heißen die sogenannten suprachiasmatischen Kerngebiete. Die liegen so auf Höhe der Augen, fast in der Mitte des Gehirns, also ziemlich tief drinnen. Und jetzt ist es so, in wiederkehrenden Zyklen werden dort bestimmte Stoffe gebildet, bis irgendwann genügend davon da ist und dann hört die Produktion auf. Und wenn irgendwann dann wieder zu wenig davon da ist, von diesen Stoffen, dann beginnt die Produktion von vorne. Das ist so der Zyklus der inneren Uhr. Man kann sich das ein bisschen wie in einer Bäckerei vorstellen. Da beginnt also frühmorgens die Brötchenproduktion und irgendwann sagt die Chefin, hey, jetzt reicht's für heute, die müssen wir jetzt erstmal verkaufen. Die Produktion wird also gestoppt, die Brötchen werden nach und nach verkauft und werden immer weniger, bis kaum noch welche übrig sind. Und erst am nächsten Morgen, dann in aller Frühe, dann geht's weiter mit der Brötchenproduktion. Und wie in der Bäckerei dauert es eben auch in diesen Zellen der inneren Uhr von Produktionsbeginn bis Produktionsbeginn ungefähr 24 Stunden. Das ist der Rhythmus unserer inneren Uhr. Und die innere Uhr, die kommuniziert dann die Zeit auf der Körperuhr in den ganzen Körper, wo dann wiederum jede einzelne kleine Zelle eine kleine innere Uhr hat. Man kann also sagen, die innere Uhr im Gehirn ist so unsere Hauptuhr. Und wie die Dirigentin von einem Orchester sorgt sie dafür, dass all die anderen kleinen Uhren im Körper, also in der Leber, in der Niere, im Herz, in den Hautzellen, im Takt bleiben.
Oh, ich finde das so ein schönes Bild mit der Bäckerei. Danke dafür. Ich glaube, das kann man sich wirklich sehr gut merken.
Gerade wieder Brötchenduft in der Nase.
Lass uns mal klären, wie sehr richtet sich denn die innere Uhr nach dem Licht, das in unsere Augen fällt?
Das Licht in der Umgebung ist auf jeden Fall sehr wichtig. Wenn Licht auf die Augen fällt, dann bekommt die innere Uhr aus der Umgebung eben das Signal, hey, jetzt ist Tag. Beziehungsweise am Abend, wenn es dann dunkel wird oder dunkel ist, weiß sie, ah, jetzt ist Abend beziehungsweise Nacht. Aber das ist nicht alles. Die innere Uhr hat nämlich durchaus ihren eigenen Rhythmus. Oder anders gesagt, sie spiegelt nicht einfach den Hell-Dunkel-Rhythmus der Erde, ein bisschen stupide, wieder, sondern sie tickt auch dann weiter in unserem Gehirn, wenn wir uns zum Beispiel 10 Tage in eine stockdunkle Höhle legen. Aber die Info aus der Umwelt und damit auch der Abgleich mit der Tageszeit in der Umgebung über das Licht ist super wichtig, damit die innere Uhr synchronisiert bleibt mit der Umgebung. Wenn es diesen Abgleich nicht geben würde, dann könnten wir keinen genauen 24-Stunden-Rhythmus einhalten und ja, wären einfach entkoppelt von unserer Umwelt.
Ja, und dann gäbe es sowas wie, wir können uns an eine neue Zeitzone anpassen, ja auch gar nicht. Ne?
Genau,
dann würden wir in, ich sag jetzt einfach mal Neuseeland hocken und immer nachts wach sein, weil wir uns nicht umstellen könnten. Ne?
Genau, und eben durch das Tageslicht können wir, es dauert zwar ein bisschen, aber wir können uns an den neuen Hell-Dunkel-Rhythmus anpassen und uns wieder neu synchronisieren.
Lass uns mal über dein Beispiel mit der dunklen Höhle sprechen, weil das finde ich auch total spannend. Da würde die innere Uhr ja dann irgendwann auch falsch gehen, weil wir überhaupt nicht mehr synchronisieren können, ne? Weil das Lichtsignal einfach fehlt.
Genau, also der innere Rhythmus, der bleibt schon erhalten, aber die innere Uhr tickt eben nicht mehr im Einklang mit der Umgebung, sondern sie tickt unabhängig davon, weil ihr einfach die Informationen fehlen. Das ist so ein bisschen so bei ganz alten Uhren, die musste man ja jeden Tag aufziehen. Und wie wenn man das halt nur unregelmäßig machen würde und damit gerät die Uhr dann aus dem Takt.
Was bewirkt denn dann die innere Uhr in unserem Körper? Lass uns da genauer drauf schauen.
Die innere Uhr, die kommuniziert dann über Nervensignale mit anderen Gehirnregionen. Und so beeinflusst sie zum Beispiel die Körpertemperatur, die verändert sich ja auch im Laufe des Tages, aber eben auch unser Verhalten und sorgt zum Beispiel dafür, dass zur richtigen Zeit Hormone ausgeschüttet werden. Und über diese Veränderungen in der Körpertemperatur oder auch die Ausschüttung von Hormonen kommuniziert sie dann wirklich an den gesamten Organismus, welche Uhrzeit ist, sodass alle Zellen des Körpers immer Bescheid wissen.
Das finde ich so faszinierend. Wie viel ist denn dabei Genetik und wie viel kann sich ändern in puncto Lichtempfindlichkeit? Zum Beispiel im Laufe des Lebens oder durch die Lebensumstände. Ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt, dass ich so von Team Weißer Vorhang zu bitte alles dunkel im Schlafzimmer irgendwie übergegangen bin. Und ich schiebe das auf Schichtarbeit. Aber who knows? Christine, helf uns weiter.
Also wie lange unser innerer Tag dauert, also ist es ein bisschen länger als 24 Stunden oder vielleicht auch ein bisschen weniger als 24 Stunden, wenn wir uns eben nicht mit dem Hell-Dunkel-Rhythmus der Umwelt synchronisieren, sondern das quasi frei und unabhängig läuft. Diese Dauer des inneren Tages ist genetisch festgelegt. Und daran können wir auch nichts ändern.
Du hast schon mal erzählt, ne? Es kann sein, dass eine Person so eine Art 23-Stunden-Tag hat und die andere so eine Art 25-Stunden-Tag. Das meinst du,
genau,
ne?
Das wäre schon recht extrem, aber eben, wir ticken oder unsere innere Uhr tickt in den seltensten Fällen genau in 24 Stunden. Sondern bei den meisten Menschen ist es ein bisschen länger oder eben ein bisschen kürzer. Aber, und das ist auch wichtig, wir können trotzdem unseren Rhythmus beeinflussen. Und dabei gilt, Licht am Morgen beschleunigt die innere Uhr ein bisschen. Also dadurch verschieben wir den Beginn der nächsten inneren Nacht auf ein bisschen früheren Zeitpunkt am Abend. Wir werden also effektiv einfach ein kleines bisschen früher müde. Und Licht am Abend macht das Gegenteil. Licht am Abend verlangsamt die innere Uhr etwas. Also so, wie wenn die innere Uhr dann einfach denkt, ach, es ist noch gar nicht so spät, interessant. Und wir werden dadurch auch eben ein bisschen später müde. Und durch diese Einflüsse auf die innere Uhr über das Licht schaffen wir es dann eben auch, uns jeden Tag neu mit dem 24-Stunden-Rhythmus der Erde zu synchronisieren. Jetzt hast du aber auch gefragt, ob sich das im Laufe des Lebens oder durch Lebensumstände ändern kann. Ja, die Lichtempfindlichkeit, die ändert sich im Laufe des Lebens ein bisschen. Und zwar insofern, als dass die Linse im Auge mit dem Alter ein bisschen trüber wird. Und dadurch wird die auch zu so einem Filter. Dadurch verändert sich einfach das Licht, was letztendlich auf die Zellen in der Netzhaut trifft. Und damit verändert sich auch ein bisschen die Information über die Tageszeit, die die innere Uhr bekommt.
Ach ja, spannend. Das würde aber ja eigentlich heißen, wenn du jetzt drüber sagst, dass wenn wir dann älter werden, dass wir unempfindlicher werden gegenüber Lichteinflüssen?
Tendenziell eher, ja. Ja.
Okay, schön, das beruhigt mich. Das hat nichts mit meinem Alter zu tun. Dann lass uns mal so einen typischen Tag durchgehen und drüber sprechen, welche Lichtquellen uns da so beeinflussen und wie das unseren Rhythmus steuert. Vielleicht legen wir einfach mal am Morgen los, direkt beim Aufstehen.
Ja, Augen auf und los geht's. Im Idealfall ziehen wir den Rollladen hoch, wenn er unten war, und wir bekommen unsere erste Dosis natürliches Tageslicht. Je intensiver dieses Licht ist und je länger wir uns da vielleicht sogar die Sonne ins Gesicht scheinen lassen, desto stärker schubst dieses Licht unsere innere Uhr an, beschleunigt sie. In den Herbst- und Wintermonaten sehen die meisten von uns aber morgens wohl als erstes elektrisches Licht. Da ist die Wirkung dann deutlich geringer, weil es einfach nicht so hell, nicht so intensiv ist, aber durchaus immer noch ausreichend, um so eine kleine Beschleunigung zu erreichen.
Im Laufe des Tages, wie werden wir da beeinflusst?
Auch Tageslicht spielt eine Rolle und da gilt, je mehr, desto besser. Findet unser Körper super. Elektrisches Licht, zum Beispiel jetzt von Bildschirmen, spielt, wenn wir viel natürliches Tageslicht haben, keine besonders große Rolle mehr. Das ist einfach im Verhältnis, im Vergleich zu schwach. Die Wirkung auf die innere Uhr ist beim Tageslicht, also das, was wir so nicht an den Randzeiten, sage ich mal, bekommen, ist nicht so ausgeprägt wie die Wirkung des Lichts an den Randzeiten. Aber gerade am Vormittag beschleunigt auch das Licht die innere Uhr noch ein bisschen. Danach wird der Effekt dann eher schwächer.
Spielt es denn eigentlich eine Rolle, ob es ein sonniger oder ein wolkiger Tag ist?
Wenn wir wirklich Zeit draußen verbringen, wozu ich ja auch immer rate, wohl eher nicht. Denn das Licht ist auch an trüben Tagen draußen deutlich intensiver als das, was man jetzt in geschlossenen Räumen mit elektrischer Beleuchtung erreichen würde. Auch wenn das manchmal gar nicht so den Eindruck macht. Also gestern hat es in Basel den ganzen Tag geschüttet und man hatte wirklich das Gefühl, es wurde einfach nicht richtig hell. Aber dennoch ist es draußen um ein Vielfaches heller als eben in geschlossenen Räumen.
Das heißt, ich höre da aber auch so ein bisschen durch, wenn wir den ganzen Tag drinnen sitzen, dann kann es schon sein, dass wenn es so ein richtig sonniger Tag ist, das noch etwas mehr Einfluss auf uns hat, als wenn es so ein Tag ist wie bei dir gestern in Basel.
Genau, also man muss einfach mal sagen, das ist so ein bisschen das Verhältnis. Wenn es jetzt drinnen wirklich, wenn man das schafft, irgendwie eine deutliche Helligkeit zu erreichen, dann kann das natürlich einen positiven Effekt haben. Gerade zum Beispiel, wenn man jetzt Tageslichtlampen verwendet, die produzieren ja wirklich viel Licht. Das kann dann auch vielleicht nicht ein richtiger Ersatz, aber ein bisschen Ersatz sein. Aber eben auch an trüben Tagen würde ich trotzdem immer raten, rauszugehen. Das ist einfach die bessere Variante für unsere innere Uhr.
Über Tageslichtlampen reden wir auf jeden Fall später auch noch. Lass uns aber hier den Tagesablauf noch zu Ende durchgehen. Wie sieht's am Abend aus?
Am Abend ist es natürlich oft kein natürliches Tageslicht, das in unsere Augen fällt, sondern elektrisches Licht. Für die innere Uhr ist es erstmal total egal. Also die erkennt nicht, ob das jetzt natürliches Licht ist oder elektrisches. Aber Licht am Abend ist trotzdem oft intensiv genug, um eben die innere Uhr etwas zu verzögern. Wir werden also tendenziell nicht so früh müde, wie wir könnten. Und manchmal bedeutet es dann auch, wir können nicht rechtzeitig einschlafen und bekommen vielleicht auch nicht genügend Schlaf.
Wie sieht es in der Nacht aus?
Gerade zu Beginn unserer Schlafenszeit sind die Effekte sehr ähnlich wie am Abend. Das Licht sagt der inneren Uhr, hey, es ist noch gar nicht so spät, du kannst ruhig noch wach bleiben. Im Laufe der Nacht schwenkt es aber dann um und irgendwann beginnt dann das Licht wieder die innere Uhr zu beschleunigen, wenn es dann eben Richtung frühen Morgen geht. Also da sagt das Licht der inneren Uhr dann eher wieder, es ist schon später, als du denkst.
Das heißt, wir haben irgendwie so eine Art Kipppunkt, ja, wo man das Licht dann so werten könnte, wie wenn wir morgens ans Fenster gehen und ein bisschen Tageslicht reinlassen und unsere innere Uhr dann sagt, ach super, alles klar, dann machen wir dich am Abend ein bisschen schneller müde.
Genau, wir haben zwei dieser Kipppunkte, einmal eben am Tag und einmal irgendwann in der Nacht.
Spannend. Kommen wir mal zu unserem Mythencheck.
Über Schlafen. Mythencheck.
Licht beim Schlafen ist generell schlecht, da es die Produktion des Schlafhormons Melatonin hemmt und den Körper wach hält. Das hat die Google-KI mir so als allerersten Satz angezeigt, als ich Schlaf und Licht eingegeben habe hier bei der Recherche für diese Folge. Licht in der Nacht gefährdet die Gesundheit, schreibt die Krankenkasse AOK in einem Artikel. Also ich habe diese beiden Infos mal so ein bisschen zusammengenommen. Manche würden da vielleicht antworten, Entschuldigung, ich lebe in der Stadt, bei mir kommt immer Licht rein, stört mich auch gar nicht. Also lass uns mal drüber reden, was dran ist an dieser These, dass das Licht in der Nacht die Gesundheit gefährdet. Ist es ein Mythos oder ist es die Wahrheit?
Also wenn wir jetzt nicht nur über wirklich ganz, ganz wenig Licht von draußen oder so einem mini kleinen Nachtlicht sprechen, sondern wirklich Deckenlicht, also Lichtschalter und dann einfach an, dann kann das tatsächlich schlecht für die Gesundheit sein. Eine Studie hat zum Beispiel gefunden, dass eine Nacht bei eingeschaltetem Deckenlicht dazu führt, dass der Zuckerstoffwechsel am nächsten Morgen bei den Probandinnen und Probanden beeinträchtigt war. Aber auch das Herz der Teilnehmenden hat in dieser Nacht etwas schneller geschlagen und das deutet darauf hin, dass der Körper eher so ein bisschen gestresst war. Und weil wir ja auch ein Schlafpodcast sind, darf natürlich auch dieser Aspekt nicht fehlen. Die Teilnehmenden hatten, auch wenn das Deckenlicht angeschaltet war, mehr Leicht- und weniger Tiefschlaf, als wenn das Licht ausgeschaltet blieb. Es sollte also beim Schlafen schon möglichst dunkel sein. Das stimmt soweit und das ist ja auch das, was die meisten Menschen als angenehm erleben.
Ja, absolut spannend. Ja, auch für Menschen, die zum Beispiel, ich sag mal, in Finnland oder so leben, ne? Wo es ja auch schon mal sein kann, dass das den ganzen Tag hell ist oder den ganzen Tag dunkel. Und man da ja auch schauen muss, wie man sein Schlafzimmer abdunkelt. Aber da gibt es ja bestimmte Strategien, ne? Da sind die Leute ja besonders gut dann drin. Ja. Und jetzt noch kurz zum Melatonin, weil das ja auch vorkam. Wie sehr hängt denn die Ausschüttung von Melatonin mit der Dunkelheit zusammen?
Es ist nicht so, dass die Ausschüttung von Melatonin automatisch beginnt, wenn es dunkel wird, also wenn die Sonne irgendwie untergeht. Die innere Uhr, die wird zwar von Licht und Dunkelheit beeinflusst, aber sie tickt auch unabhängig davon in uns. Und Licht am Abend unterdrückt die Ausschüttung von Melatonin jetzt in der Regel auch nicht komplett. Wenn wir aber unsere innere Uhr und damit die Ausschüttung von Melatonin am Abend möglichst nicht beeinflussen wollen, dann sollten wir uns auch möglichst wenig Licht oder gar keinem Licht aussetzen. Übrigens noch als Hinweis, weil Melatonin und Schlaf oft so in einen Topf geworfen wird und die KI hat ja auch Melatonin als Schlafhormon ausgegeben. Selbst wenn Licht die Melatoninausschüttung teilweise unterdrückt, heißt das noch lange nicht, dass wir deswegen schlecht schlafen.
Ja, wir haben da in unserer Nap-Folge auch drüber gesprochen, ne, dass ja auch so ein kleiner Mittagsschlaf gut funktioniert, obwohl mittags kein Melatonin da ist, ne?
Ja, genau. Also Melatonin ist eben weder notwendig, damit wir schlafen können, und es ist auch nicht so, dass wenn der Melatoninspiegel steigt, dass wir uns dann irgendwie gar nicht gegen den Schlaf wehren könnten.
Lass uns mal noch ein bisschen genauer über natürliches und künstliches Licht sprechen. Wie viel stärker ist denn die Sonne als so eine übliche Zimmerlampe?
Sehr, sehr, sehr viel stärker. Um Sonne und jetzt Lampe zu vergleichen, können wir uns die Unterschiede in der sogenannten Beleuchtungsstärke anschauen. Die hat die Einheit Lux. Das liest man manchmal, glaube ich, auch.
Ja, bei Glühbirnen.
Genau. Zur Orientierung, ein Lux, das ist das, was so in unser Gesicht scheint, wenn wir in einem dunklen Raum eine Kerze einen Meter von uns entfernt hinstellen würden. Im Wohnzimmer haben jetzt viele Menschen am Abend so ungefähr 50 Lux. Bürobeleuchtung, die ist natürlich heller. Die hat eher so 300 bis 500 Lux, je nachdem, wie viele Lampen man da anschaltet.
Kann ich mir richtig gut vorstellen, ist bei uns im Deutschlandfunk auch sowas von hell. Ich finde es manchmal einfach unangenehm.
Ja, und da gibt es auch noch große Fenster. Ja, und die Sonne, die erzeugt in Mitteleuropa an einem klaren Sommertag circa 90.000 Lux zur Mittagszeit. Also ja, wir haben irgendwie 50 im Wohnzimmer am Abend, 300 bis 500 im Büro und 90.000 zur Mittagszeit. Und selbst im Winter sind es in Mitteleuropa an einem bedeckten Tag noch ungefähr 6.000 Lux. Also immer noch deutlich, deutlich mehr, als wir eben im Büro zum Beispiel haben. Mhm. Das ist also wirklich eine ganz andere Größenordnung. Und natürliches Sonnenlicht ist eben auch im Winter um ein Vielfaches heller als das, was wir in Innenräumen durch elektrisches Licht erzeugen können. Und deshalb muss man auch sagen, ist es eben kein adäquater Ersatz, wenn wir einfach alle Lampen in der Wohnung anschalten. Hm. Dann lieber doch nochmal rausgehen.
Wie stark ist denn das Licht von Smartphones, Tablets oder einem Fernseher?
Das kann man gar nicht so leicht sagen, weil gerade bei Tablets oder Smartphones kommt es natürlich total darauf an, wie hell das Display auch eingestellt ist. Was man aber sagen kann, ist, je näher unsere Augen am Bildschirm sind, desto mehr Licht kommt eben auch an den Augen und in der Netzhaut an. Gerade Fernseher, die sind ja oft so in 2 bis 3 Meter Entfernung, da kommt jetzt echt nicht mehr so irre viel am Auge an.
Hm. Lass uns mal über die unterschiedlichen Lichtarten, so nenne ich das jetzt mal, sprechen. Weil, das haben bestimmt so viele Menschen schon gelesen, auch bei uns ja schon gehört, wir sprechen manchmal vom schädlichen blauen Licht bei Smartphones.
Also für unser Auge ist Licht erstmal Licht. Das kann nicht unterscheiden, ob das Licht von der Sonne oder von der LED kommt. Entscheidend ist für unser Auge aber das Spektrum des Lichts. Spektrum, das ist so ein Begriff, den kennen viele vielleicht auch noch aus der Schule, aus dem Physikunterricht. Da gab es so Prismen, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Hm. Die haben das weiße Licht aufgebrochen in so blau, grün, orange, rot und so weiter. Bei einem Regenbogen passiert übrigens das Gleiche. Und diese Farben, die stehen jetzt für unterschiedliche Wellenlängen des Lichts. Also blau für eher kurze Wellenlängen, grün für mittlere, rot eher für lange Wellenlängen. Und Licht ist in der Regel einfach so ein bunter Mix aus ganz vielen verschiedenen Wellenlängen. Das Bildschirmlicht von Smartphones, das beinhaltet jetzt relativ viel von diesen kürzeren Wellenlängen, die beim Regenbogen eben den blauen Teil bilden. Und deshalb spricht man auch häufig von blauem Licht. Und diese Lichtanteile, die sind das Signal für unsere innere Uhr, dass es eben Tag ist und Zeit, wach zu sein. Also das ist auch die Information, nach der unsere innere Uhr sich richtet. Mhm. Wenn wir jetzt aber halt abends viel ins Handy starren und keinen Nachtmodus bzw. Nightshift-Mode verwenden, der filtert nämlich diese kurzwelligen oder blauen Wellenlängen raus, dann besteht die Möglichkeit, dass sich die innere Uhr verstellt, dass die ein bisschen irritiert ist, weil sie eben am Abend die Information bekommt, hey, es ist Tag. Mhm. Und das ist eben genau das, wo man sagt, blaues Licht ist vielleicht nicht so ideal, wenn es um die innere Uhr und den Schlaf geht.
Ja, ich meine, alle, die sich so ein bisschen mit Fotos auskennen, kennen das ja vielleicht auch, ne? So morgens und abends in der Dämmerung hast du wirklich eher so ein warmes, angenehmes, vielleicht wirklich auch eher so rötliches Licht, ne? Und so in der prallen Mittagssonne spricht man ja von so einem harten Licht, weil da Fotos auch teilweise gar nicht so gut werden, obwohl man immer so denken würde, ah ja, wir machen dann schöne Fotos in der Sonne, aber da sieht man dann immer so, ja, so hart aus, ne?
Genau, und das kommt eben daher, dass sich die Wellenlängenanteile im natürlichen Tageslicht im Lauf des Tages verändern und natürlich auch diese Veränderungen beinhalten eine wichtige Information für unsere innere Uhr.
Ist dieses blaue Licht denn wirklich in Anführungszeichen so schlimm? Weil das wird ja immer so als schädlich bezeichnet.
Ja, also als LEDs und Smartphones damals so auf den Markt kamen, da hat man sich erstmal sehr große Sorgen gemacht, dass dieses in Anführungszeichen blaue Licht den Schlaf ganz krass beeinflussen und stören könnte. Heute weiß man aus vielen Studien, dass zumindest bei jungen und gesunden Menschen der Effekt des Lichts deutlich geringer ist als einst befürchtet. Meine Empfehlung ist da immer, das Display so dunkel wie möglich zu stellen und den Nachtschichtmodus reinmachen. Und dann sollte man recht gut geschützt sein vor diesen potenziell schädlichen oder negativen Auswirkungen des blauen Lichts.
Also wir können festhalten, künstliche Lichtquellen sind sehr viel schwächer als die Sonne. Wie sehr kann uns denn künstliches Licht trotzdem beeinflussen?
Also dieses kurzwellige oder blaue Licht, das unterdrückt zum Beispiel natürlich sehr zuverlässig die Ausschüttung von Melatonin am Abend. Also man muss sagen, es hat eine Wirkung auf uns, auch wenn der Schlaf selbst nicht so stark beeinflusst wird. Und es macht kurzfristig auch ein bisschen wacher, das haben auch viele Studien gezeigt. Es hat also auch eine biologische Wirkung und ja, da muss man auch sagen, wenn es dann halt am Abend wacher macht, dann sagt man vielleicht auch, ach, dann gehe ich halt erst ein bisschen später ins Bett und ja, entscheidet sich dann erst später das Licht auszumachen und dann leidet vielleicht die Schlafdauer etwas darunter, weil man halt am Morgen dann doch aufstehen muss.
Reagieren denn alle Menschen gleich darauf?
Nee, Menschen unterscheiden sich ziemlich stark in ihrer Reaktion auf dieses kurzwellige bzw. blaue Licht. Manche reagieren auch bei einer sehr hohen Intensität kaum. Andere reagieren schon bei sehr wenig Licht sehr stark. Und man muss auch sagen, auch unser Verhalten im Alltag beeinflusst, wie sensibel wir am Abend dann auf dieses Licht reagieren. Wenn wir uns zum Beispiel am Tag nur sehr wenig Licht ausgesetzt haben, weil man zum Beispiel den ganzen Tag in einem dunklen Büro oder im Hörsaal in der Uni saß, dann reagiert der Körper am Abend auch stärker auf dieses elektrische Licht und wir können das damit sogar ein Stück weit selbst beeinflussen, wie sensibel wir darauf reagieren.
Wie gefährlich ist denn Lichtverschmutzung in der Stadt eigentlich für uns und unseren Schlaf?
Also Lichtverschmutzung, da sprechen wir über Licht, besonders in Außenbereichen, das dafür sorgt, dass es nachts eben deutlich heller ist, als wenn kein elektrisches Licht da wäre. Da gibt es ja so über Städten diesen Lichtschein. Häufig meint man da Straßenbeleuchtung, Beleuchtung von Gebäuden, Schaufenstern, beleuchtete Werbung und so weiter. Da muss man sagen, es gibt zwar Studien, die auch einen Zusammenhang zwischen Lichtverschmutzung und dem Schlaf von Menschen finden, aber ob der Schlaf tatsächlich durch dieses Licht beeinflusst wird oder ob es dafür eine andere Erklärung gibt, das konnten diese Studien bisher nicht klären. Es könnte nämlich auch zum Beispiel sein, dass das Leben in der Stadt, wo es eben mehr Lichtverschmutzung gibt, auch stressiger ist als auf dem Land. Und auch das zum Beispiel könnte sich dann auf den Schlaf auswirken und diese Befunde erklären. Und man muss auch sagen, wir Menschen können uns ja relativ gut vor Lichtverschmutzung schützen, indem wir eben den Vorhang zuziehen oder das Rollo runterlassen. Unterm Strich heißt das für mich, also ich vermute, dass der Einfluss der Lichtverschmutzung auf unsere Biologie, also den Schlaf und die Biologie von Menschen, wenn überhaupt gering ist. Anders sieht es natürlich bei Tieren aus.
Ich wollte es gerade sagen, du betonst Menschen immer so, ne? Weil es einfach dann doch für Tiere, die in der Stadt leben, einen riesigen Unterschied macht.
Genau, und das wissen wir auch. Also da gibt es viel Forschung dazu, dass da die Lichtverschmutzung eine durchaus große Rolle spielt.
Lass uns darüber sprechen, wie weit es gehen kann, wenn der Rhythmus gestört ist. Welche Schlafstörungen gibt es denn, die mit dem Tag-Nacht-Rhythmus und damit eben dann auch mit Licht und Dunkelheit zusammenhängen?
Ja, diese Störungen nennen wir zirkadiane Rhythmusstörungen. Heißt, irgendwas stimmt nicht mit dem zirkadianen Rhythmus der inneren Uhr, der ungefähr 24 Stunden dauert und das verursacht Probleme. Beeinträchtigt ist dann, muss man aber auch sagen, meistens nicht nur der Schlaf, sondern eben auch die Wachheit, die dann auch gestört wird.
Lass uns über die Probleme genauer sprechen. Wie zeigen die sich?
Das kann zum Beispiel sein, dass Menschen dann so einen extremen Spättyp haben, extreme Nachteulen eigentlich sind. Und da ist es so, dass die Betroffenen erst weit nach Mitternacht überhaupt müde werden und morgens wirklich größte Probleme haben, zu einer gesellschaftlich akzeptierten oder erwarteten Zeit aufzustehen. Anders ist natürlich auch ein extremer Frühtyp, den gibt es auch, aber das ist meistens ein bisschen weniger belastend, weil diese Menschen doch im Alltag doch relativ gut funktionieren und pünktlich zur Schule oder Arbeit gehen können.
Hat auch immer noch einen besseren Ruf sowas, ne? Als wenn du sagst, oh, ich stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf. Mhm. Ich denke da mal an diesen 5 a.m. Club. Da gibt es ja ganze Bücher darüber, dass das empfohlen wird und dass man produktiver ist, wenn man so früh aufsteht. Also es hat irgendwie sowas total von, du hast dein Leben im Griff. Und wenn du so ein Spättyp bist, dann hat es irgendwie mehr so von, ja, Lotterleben, irgendwie, was schläfst du denn immer so lang, kriegst du dein Leben nicht auf die Reihe und dann im ersten Call bist du so müde oder was weiß ich.
Ja, und aber man muss einfach sagen, also das ist die Biologie von Menschen. Das ist keine Frage der Disziplin. Und dann gibt es aber auch noch Menschen, deren Rhythmus ist nicht mit dem 24-Stunden-Hell-Dunkel-Rhythmus der Erde synchronisiert. Also deren innere Uhr tickt Zum Beispiel in einem Rhythmus von knapp 26 Stunden.
Aha.
Das nennt man das sogenannte Nicht-24-Stunden-Schlaf-Wach-Syndrom. Findet man öfter bei Menschen, die blind geboren wurden, also wo eben auch die Synchronisation über die Netzhaut mit der Umgebung, über das Licht nicht funktioniert. Und da ist es so, die Betroffenen, die verschieben ihren Schlaf-Wach-Rhythmus ja zum Beispiel täglich um 1 bis 2 Stunden. Und für die, wenn die dann morgens um 8 oder vielleicht auch um 10 oder auch um 12 irgendwie aufstehen und fit sein müssen, dann ist es je nachdem für die einfach mitten in der Nacht. Mhm. Ja, und das ist sehr, sehr belastend.
Also doch 26-Stunden-Rhythmus. Ich habe es eben gesagt und du so, das ist sehr extrem. Okay, es ist sehr extrem, ne?
Ja, genau. Es kommt dann auch immer ein bisschen drauf an, ist es wirklich so dieser unbeeinflusste Rhythmus der inneren Uhr oder wird es doch noch durchs Verhalten beeinflusst? Das ist komplex.
Wie wird das eigentlich behandelt, wenn man sowas hat, dieses Nicht-24-Stunden-Schlaf-Wach-Syndrom?
Also bei Menschen, die dieses Nicht-24-Stunden-Schlaf-Wach-Syndrom haben, da kann man versuchen, die innere Uhr von außen mit Melatonin an den 24-Stunden-Rhythmus anzupassen. Da fehlt eben das Signal aus der Umwelt oder es wird nicht entsprechend verarbeitet über das Licht. Und deshalb gibt man dann eben das Hormon der Dunkelheit, um dem Körper von außen zu sagen, hey, du wusstest es noch nicht, aber by the way, es ist jetzt Nacht. Und bei den extremen Spät- oder Frühtypen, da kann man auch mit ganz gezielter Lichttherapie arbeiten, um den Rhythmus zu beeinflussen. Und auch da, wenn die Lichttherapie nicht hilft, dann kann Melatonin zum Einsatz kommen. Gerade zum Beispiel bei extremen Spättypen, da kann man den Rhythmus ein bisschen nach vorne verlagern. Also dafür sorgen, dass die doch am Abend dann ein bisschen früher müde werden.
Wir sprechen am Ende unserer Folge ja immer ganz gerne über Tipps und Tricks und da sind wir jetzt auch schon. Was empfiehlst du denn allen Leuten, die sagen, ich habe auch den Eindruck, ich habe so ein bisschen Probleme mit meinem Schlaf-Wach-Rhythmus?
Also so in Anlehnung an den Begriff Schlafhygiene würde ich da eine gute Lichthygiene empfehlen. Den meisten Menschen würde ich empfehlen, möglichst bald nach dem Aufstehen möglichst viel Licht zu tanken. Also zum Beispiel Kaffee auf dem Balkon, auf der Terrasse. Bald kommt ja auch der Frühling wieder. Da kann man das machen. Oder auch mit dem Fahrrad zu Fuß zur Arbeit, zur Uni, zur Schule gehen, wenn das geht. Oder vielleicht auch einfach ein bisschen vorher aus dem Tram, aus dem Bus aussteigen und den restlichen Weg zu Fuß gehen, um da nochmal Tageslicht zu tanken. Und man sollte auch im Tagesverlauf dann für ausreichend Tageslicht sorgen, zum Beispiel Pausen einfach draußen verbringen oder den Schreibtisch, wenn das geht, nah am Fenster platzieren. Und am Abend, da sollte man dann auf jeden Fall eben diesen Nachtschichtmodus am Handy und am Laptop verwenden und die Helligkeit der Bildschirme reduzieren.
Wie würdest du den Tag da aufteilen? Wir haben ja eben schon drüber geredet, dass es da wie so eine Art Kipppunkt gibt, ne? Wo man dann sagt, okay, also ab diesem Zeitpunkt ist das Licht dann nicht mehr so sinnvoll, weil es uns dann eher zu lange wach hält. Also ab wann würdest du sagen, hier dann nicht mehr so intensiv dem Licht aussetzen?
Ach, ich glaube, für die meisten Menschen passt es ganz gut, wenn sie das einfach so im Alltag mitlaufen lassen. Also Tageslicht tanken geht eh irgendwie vielleicht zwischen 9 und 17 Uhr, je nach Jahreszeit. Und dann verändert sich ja auch das natürliche Tageslicht im Lauf des Tages schon und entspricht eigentlich dem, was unsere innere Uhr erwartet. Ich glaube, man muss da nicht so eine exakte Wissenschaft draus machen. Was ich jetzt sicher nicht empfehlen würde, ist, gerade wenn man jetzt vielleicht sogar eher eine Tendenz zum Spättyp hat, dann irgendwie abends zwischen 18 und 21 Uhr nochmal die Tageslichtlampe vorholen. Das sollte man sicher nicht machen, aber das ist auch ein bisschen kontraintuitiv.
Ja, vielleicht aber dann auch einfach nicht mehr so mega viel Zeit draußen verbringen, wenn man merkt, boah, ich brauche das irgendwie, ich muss mich so ein bisschen mehr aufs Bett einstellen, weil ich sag mal, je nach Monat und je nach Ort, wo man lebt, kann es ja auch bis 21, 22 Uhr noch relativ hell sein, ne?
Ja, also genau, wenn man jetzt gerade in Skandinavien beispielsweise lebt, dann lohnt es sich schon, da vielleicht auch sich vor dem Tageslicht zu schützen, wobei sich ja dann auch in den Abend hinein das Spektrum etwas verändert und eben so diese kurzwelligen Anteile, auf die unsere innere Uhr besonders sensibel reagiert, auch zurückgefahren werden.
Du hast sie gerade angesprochen, Lichttherapie, Lampen. Lass uns über die genauer sprechen. Was können die machen, wobei können die helfen?
Wenn man jetzt sagt, so morgens direkt viel Tageslicht, das bekomme ich irgendwie nicht auf die Reihe. Im Herbst oder Winter ist das vielleicht auch für viele Menschen wirklich einfach schwierig. Oder auch, wenn man von sich weiß, dass im Winter die Stimmung oft ein bisschen trüber ist, dann ist so eine Lichttherapielampe sicher super. In kurzer Distanz zum Auge liefern die meistens so 10.000 Lux. Also das ist schon eine Hausnummer. Da gibt es dann auch so eine Beilage mit Instruktionen, wie viel Zeit man in welchem Abstand davor verbringen soll. Das kann gerade eben dann am Morgen durchaus hilfreich sein.
Ja, so den Kaffee davor trinken oder sowas, ne?
Genau.
Lichtwecker empfiehlst du ja auch häufig. Für wen sind die was?
Die simulieren ja so einen Sonnenaufgang und sind, denke ich, was für alle, die am Morgen nicht so gut aufwachen können. Das Licht, das dann eben durch die geschlossenen Lider doch schon vor dem Weckerklingeln auf die Augen trifft, das bereitet eben den Körper schon auf das Aufwachen vor, sodass die Nacht einfach nicht so abrupt beendet wird. Und das wird von vielen Menschen als angenehm erlebt.
Christine, weitere Tipps und Tricks am Ende unserer Folge?
Nee, ich glaube einfach am besten viel Tageslicht tanken. Das ist gut für die Stimmung und unseren Schlaf.
Auf jeden Fall, gerade jetzt in den Wintermonaten. Wenn ihr Themenvorschläge oder Feedback habt für uns, dann schreibt uns doch gerne an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Da nehmen wir die sehr, sehr gerne entgegen. Und bis dahin wünschen wir euch einen guten Schlaf.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.